Beyond the Screen, der Marketing-Podcast von ESAM Advertising Technologies.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond the Screen. Heute bei uns zu Gast ein Mann, der den verstaubten Energiemarkt nicht nur digitalisiert, sondern radikal vom Kunden her neu denkt. Er hat bewiesen, dass man vom Marketingchef zum CEO aufsteigen kann, wenn man eine klare Mission hat. Schluss mit der Intransparenz und her mit der echten Customer Love. Herzlich willkommen, Bastian Gierol. Schön, dass du da bist.
Freut mich sehr. Vielen lieben Dank. Coole Intro. Danke dir.
Du, Octopus Energy, Energiemarkt, wird aufgeräumt durch verschiedene Player. Was macht Octopus? Erzähl bitte einmal über das Unternehmen, bevor wir auf dich selber einsteigen oder bei dir selber einsteigen.
Klar, sehr gerne. Octopus Energy, wir sind ein Energieanbieter. Wir sind in Deutschland aktiv, das schon seit 5 Jahren, aber insbesondere sind wir tatsächlich fast schon weltweit aktiv. Vor 8 Jahren in Großbritannien gegründet worden als wirklich echtes Start-up. Sehr starken Fokus auf Technologie und auf Kunden, Kundenfokus. Wir haben es nicht nur geschafft, sehr erfolgreich zu sein als Energieanbieter in unserem Heimatmarkt, sondern wir sind tatsächlich zum größten Energieanbieter des Landes in 8 Jahren herangewachsen.
Wahnsinn.
Gleichzeitig sind wir auch noch in die Internationalisierung gegangen. Wir sind in, 33 Ländern weltweit mit irgendeinem unserer Produkte. Und das ist hauptsächlich entweder Energieanbieter, also Strom und Gas für Endverbraucher. Das kann aber auch unsere Technologieplattform Kraken sein, die inzwischen sogar ein eigenes Unternehmen ist. Oder das kann unsere Schwesterunternehmen Generation sein, die in Wind- und Solaranlagen weltweit investiert. Wir machen auch noch sonst sehr viele Sachen rund um Technologisierung und Digitalisierung des Energiesystems. Wir sind so ein bisschen in 8 Kernländern unterwegs als Energieanbieter, wo wir wirklich auch für den Endverbraucher da sind. Deutschland war das erste Land, in das wir expandiert sind. Hier sind wir in der Zwischenzeit 1 Million oder über 1 Million Kunden und Kundinnen groß. Wir leasen Elektrofahrzeuge, wir installieren Smart Meter, wir installieren deutschlandweit Wärmepumpen. Also wir versuchen auch hier auf der gesamten Breite des Marktes die Energiewende voranzutreiben. Wir investieren in erneuerbare Wind- und Solaranlagen, das machen wir auch. Also wirklich so, wir versuchen ein bisschen so zu denken, wie wäre das eigentlich, wenn man als Energiemulti nicht auf Öl oder Gas setzt, ja, wie die großen, die wir so kennen, sondern auf Erneuerbare, wie müsste man dann agieren? So sehen wir Octopus Energy.
Wahnsinn. Und du bist schon seit 5 Jahren dabei?
Ich bin schon seit 5 Jahren dabei, genau. Ich habe angefangen, noch bevor Octopus wurde, quasi ein Unternehmen, das wir vorher waren, ganz, ganz kleines Energie-Startup, aufgekauft von Octopus Energy und dann im Endeffekt mit der Marke ausgestattet, mit dem Know-how und auch mit ein bisschen Investment-Cash, um das Unternehmen hier zu skalieren. Habe angefangen im Bereich Marketing, habe dann Product- und Tech-Teams übernommen, zunehmend mehr Verantwortung hier im Unternehmen und jetzt vor ungefähr, sind es circa 3 Jahre her, habe ich dann auch die Geschäftsführerschaft hier übernommen.
Okay, und der Energiemarkt ist ja sicherlich aktuell super heiß. Also wir nehmen jetzt Mitte April auf, die Straße von Hormuz ist blockiert. Das ganze Land ist richtig sauer, weil die Spritpreise so hoch sind. Das müsste doch eigentlich für euer Geschäftsmodell einen totalen Push geben, oder?
Es hat einen positiven Effekt. Ich würde nicht sagen, also viele fragen mich immer, ist doch eine gute Sache. Also ich würde generell sagen, sowas ist nie eine gute Sache. Ich glaube, man könnte generell sagen, wenn man ein bisschen rauszoomt, dass ich angefangen habe, 5 Jahren in diesem Business, war das Kernthema, das wir hatten, zu sagen, boah, also der Strommarkt, der Energiemarkt ist halt schon auch ein Markt, der ist angestaubt sowieso, aber da ist auch wahnsinnig wenig Bewegung drin. Die Leute sind teilweise seit 20 Jahren bei ihren Energieanbietern. Niemand redet über Strom, niemand redet über über Energielieferanten. Das ist ein Thema, da wird es wirklich schwierig reinzuwachsen in den Markt. Jetzt sind wir in der zweiten Energiekrise in eben diesem Zeitfenster. Also es zeigt schon, da ist wahnsinnig viel Bewegung drin. Energie und insbesondere Strom und Elektrifizierung, das ist einfach das Zukunftsthema, mit dem wir uns beschäftigen werden. Wir befinden uns, auch unabhängig jetzt von der Situation, die wir gerade erleben, in einer absoluten Veränderungsphase. Wir wechseln von dem alten System, dem fossilen Stromsystem oder Energiesystem, hin in eine neue Zukunft der Elektrifizierung. Und das ist keine Frage, ob wir das machen, das wird passieren. Wir befinden uns da mittendrin. Und alles, was damit einhergeht, erleben wir gerade, insbesondere zum Beispiel auch sowas, diese hohen Abhängigkeiten, die wir haben von fossilen Brennstoffen und die Volatilität, die da im Weltmarkt gerade stattfindet. Das ist gut, um das Thema ins Awareness zu treiben. Ich würde sagen, es ist ein Riesenproblem, was in den Geldbeuteln der Verbraucher und Verbraucherinnen da draußen gerade passiert. Aber, und das ist vielleicht die gute Nachricht, es gibt Lösungen daraus. Erneuerbare sind der günstigste Stromlieferant, den wir jemals hatten. Wir haben riesige Sparpotenziale im Markt, allein dadurch, dass wir hingehen und sagen, die Standardgeschäftsmodelle, die viele Energieanbieter haben, wir nennen das ganz gerne Anlocken und Abzocken, wenn wir die aufbrechen, da sind ja allein 11 Milliarden Euro jährlich, die Deutsche zu viel zahlen, nur weil sie zu lange bei ihrem Energieanbieter geblieben sind und nicht gewechselt haben. Also im Endeffekt eine Treuestrafe. Also es gibt Potenzial und jetzt haben wir einen Diskurs, der auch anfängt, da wirklich an dieser Substanz zu rütteln.
Das ist ja schon alles hart Headline-tauglich. Ja. Anlocken und Abzocken. Was war das zweite? Strafmarge?
Treuestrafe.
Treuestrafe finde ich auch sehr gut. Du hast ja häufig schon in der Presse auch oder öffentlich gesagt, dass ihr eure Kunden nicht verarscht. Was hast du für eine Lücke gesehen, die halt den Satz bei dir hervorgebracht hat?
Eben genau das, was ich gerade gesagt habe. Also es ist tatsächlich im Energiemarkt eigentlich, würde ich sagen, gang und gäbe. Ja, natürlich gibt es immer Ausnahmen. Ja, man kann nicht alle über einen Kamm scheren, aber wir haben in Deutschland über 1000 Energieanbieter und ein Großteil davon handelt so. Es ist das Businessmodell im deutschen Markt, aber es ist nicht nur im deutschen Markt, es ist generell Energiemärkte, ich würde sagen fast weltweit, auf jeden Fall europaweit, das sehen wir auch in den anderen Ländern, wo wir als Octopus unterwegs sind, ist, Kunden werden mit viel zu günstigen Unlock-Angeboten in Tarif geholt, die eine gewisse Laufzeit haben und am Ende dieser Laufzeiten fangen dann diese Preiserhöhungen an. Und diese Preiserhöhungen sind fast immer entkoppelt von den eigentlichen Marktpreisen. Und die gehen auch eigentlich immer nur in eine Richtung, ja, Erhöhungen sowieso, aber diese Preisanpassungen gehen immer nur in eine Richtung nach oben. Jahr für Jahr für Jahr. Und man spielt mit der Trägheit der Menschen. Man weiß, dass nach einem Jahr sich die Leute so ein bisschen disconnected haben von ihrem Energieanbieter, dass die Energieanbieter generell keine Engagement-Brands sind, keine Marken, die irgendwie Spaß haben, sich damit zu beschäftigen. Die Kommunikation, die da verschickt wird, ist langweilig und schwer zu verstehen zum Teil. Und darum basiert man darauf, dass man sich einfach darum nicht mehr kümmert. Und 5, 6, teilweise 20 Jahre später hat man eine große Kundenbasis, die viel zu viel zahlt. Die doppelt, dreifach, vierfach, fünffach so viel zahlt wie der Marktwert des Stromes ist, den man einkauft. Und damit kann man halt richtig Cash machen. Diesen Cash kann man dann benutzen, um vorne wieder zu investieren und Price-Dumping zu betreiben und diese Maschine ad infinitum am Laufen zu halten. Und das finden wir nicht in Ordnung. Dagegen stellen wir uns, wir sagen, und das hat zwei Gründe. Einerseits ist, wir können uns da schön platzieren und sagen, hey, man muss nicht so Business machen, man kann fair Business machen. Und auf der anderen Seite ist, wenn wir wirklich die Energiewende wollen, wenn wir in einer Zukunft uns bewegen mit mehr Elektrifizierung, und die wird kommen, Wärmepumpen, Elektroautos, generell die Elektrifizierung unserer Haushalte, wenn man guckt über die letzten 20 Jahre, was sich alles elektrifiziert hat, selbst in kleinen Wohnungen, Strom wird so essentiell wichtig sein. Und wenn wir aber der Strom viel zu teuer ist, entweder weil er aus teuren Fossilen produziert ist oder weil man bei einem Anbieter ist, der einen abzockt, dann kommt das halt ins Stocken. Und wir werden nicht in diese Elektrifizierung erleben, die wir teilweise in anderen Ländern sehen, weil die Menschen einfach sagen, mein Strom ist ja viel zu teuer, ich kann mir kein Elektroauto leisten. Ja, nicht wissend, dass man einfach 30 Cent die Kilowattstunde zu viel zahlt, weil man seit 10 Jahren seinen Anbieter nicht gewechselt hat.
Aufregend. Also ich habe so in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, klar, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, Strom ist natürlich Low Involvement, aber ich habe das Gefühl, dass so mit dem Aufkommen von Check24, Verivox etc. so ein bisschen auch der Markt sich so ein bisschen zum Konsumenten erstmal geschwungen hat und schon die Stromwechselbereitschaft gefühlt zumindest höher war, wie so bei Versicherungen, aber die Anbieter haben sicherlich da inzwischen schlau drauf reagiert, oder?
Ja, ich musste da leider ein bisschen widersprechen, weil ein Punkt, den ich sehe, ist, wenn du eine Preisvergleichsseite hast. Und das ist so, genau das, was du sagst, ist so ein klassisches Beispiel, das wir im Markt sehen. Das ist so ein bisschen so, ah ja, es muss ja ein fairer Markt sein, denn es gibt ein Portal, das, und das ist immer so ein bisschen unabhängig Sternchen, die gesamten Anbieter listet nach, und die kann ich dann nach Preis sortieren. Was die Realität aber ist, die Anbieter, die du genannt hast, die haben auch Businessmodelle. Die verdienen da extrem viel Geld dran, dass man da drauf geht und sich so einen Preisvergleich anschaut. Also es ist bei weitem nicht unabhängig. Also wirklich ganz weit.
Ja, also mir ist das schon klar. Trotzdem spannend.
Genau, aber es ist wichtig, muss man reden, weil das ist so ein bisschen das Verständnis, das auch oft, also was suggestiert wird oder was auch ankommt, ist, das ist eine unabhängige Preisvergleichsplattform. Ja, tatsächlich, das ist ein sehr, sehr, sehr lukratives Business, das da stattfindet. Jetzt habe ich aber ein anderes Problem, wenn ich eine Seite habe, die nach Preis sortiert, dann habe ich insbesondere, und selbst wenn ich da andere Faktoren mit reinbringe, der Kern bleibt der Preis, dann habe ich eine Liste, wo ich die billigsten Preise oben habe und dann alle anderen nach unten. Und Deutschland hat im europäischen Vergleich die teuersten Strompreise. Aber wenn ich auf so eine Preisvergleichsseite schaue, habe ich da teilweise die billigsten Strompreise. Okay. Wie passt denn das zusammen? Naja, eben genau das. Da sind die billigen Log-Angebote, schön sortiert nach Reihenfolge. Da klicke ich schön oben rein, den ersten, zweiten, dritten oder vierten. Habe einen subventionierten Preis, den hintenrum irgendein Langzeitskunde bezahlt. Ja. Gerne irgendwelche Rentner, Menschen, die ein Problem haben finanziell, Menschen, die vielleicht 2, 3 Jobs haben, sich nicht um so ein Stromthema kümmern können jedes Jahr, Menschen, die vielleicht nicht fließend Deutsch sprechen. Alles Daten, die zum Beispiel der Verbraucherschutzbund zuletzt erhoben hat, ja, dass gerade diese Menschen in diesen teuren Verträgen drin hängen. Okay. Und das ist so ein bisschen, das ist also eher, ich würde gar nicht sagen, das ist Lösung des Problems, sondern das ist Teil oder so Symptom des Problems, das wir haben.
Aber es ist ja auch inzwischen so, dass es nicht nur normale Stromtarife gibt, die einen Flatpreis haben, sondern mit den neuen Möglichkeiten über Smart Meter etc. auch dynamische Modelle, die sicherlich auch bei euch eine große Rolle spielen, oder?
Absolut. Also wir haben den Großteil unserer Kunden und Kundinnen sind auf Standardstromtarifen, eben wie gesagt, faire Stromtarife. Zunehmend wird es halt spannend zu sagen, wie können wir Dynamik mit reinbringen? Ein Strom kostet nicht immer gleich. Mehrfach am Tag ändert der seinen Preis. Aber wir behandeln den Strom irgendwie so, als wäre das ein Gut, wo ich einmal im Jahr einen Preis festlege und dann hat er das restliche Jahr diesen Preis. Der geht hoch, aber der geht insbesondere auch teilweise runter. Ja. Wenn ich es jetzt schaffe, meinen Verbrauch in diese Zeiten zu legen, habe ich ein Riesenpotenzial, Geld zu sparen. Spannend wird es vor allem, wenn ich jetzt auch noch hohe elektrifizierte Verbräuche hinzufüge. Eben Elektroautos, Wärmepumpen und so weiter. Zukünftig auch insbesondere Klimaanlagen. Also werden wir hier in Deutschland, haben wir das noch nicht so, aber das werden wir sehen, ja, mit steigenden Temperaturen. Dann ist es natürlich spannend zu sagen, wie schaffe ich es gerade in den Zeiten, wo der Strom günstig ist, mehr abzunehmen als in den Zeiten, wo es teuer ist. Da sind wir sehr am Anfang in Deutschland. Ja, das hat sehr viel mit fehlender Digitalisierung unserer Infrastruktur zu tun. Ja, und halt auch Elektrifizierung. Aber das wird das Thema der nächsten Jahre, Jahrzehnte sein im Strommarkt.
Also ich habe gerade total viel gelernt jetzt in den letzten 4 Minuten über den Strommarkt und das dreht im Kopf natürlich gleich Unmengen von Marketingansatzpunkten, auf die ihr aufsetzen könnt. Ja. Und da weiß ich jetzt gerade gar nicht, wo man am schlauesten anfängt, aber da hast du dir sicherlich schon Gedanken drüber gemacht. Wie macht ihr das bei euch?
Also wir haben, das ist auch ganz interessant, dass wir eben als wir angefangen haben, Octopus Energy war schon eine sehr erfolgreiche Marke in Großbritannien damals, vor 5 Jahren. Und wir haben uns das alle angeschaut und wir konnten uns das alles, das war sehr schwierig zu verstehen, weil tatsächlich Octopus Energy hat sich hingestellt und gesagt so, hey, wie wäre das, wenn man im Energiemarkt eine Love Brand wird? Und jetzt würde man generell sagen, boah, so ein Commodity-Produkt wie Strom, ja, das sich absolut austauschbar anfühlt, ja. Und wenn man Menschen fragt, die dann auch alle sagen, naja, ob der Strom, der aus der Steckdose kommt, ist immer derselbe, ob der jetzt grün, rot, blau, pink, der Anbieter dahinter ist, ist mir doch egal, ja, der Preis zählt. Wir haben aber gesehen, die Realität ist, es ist den Leuten auch wichtig. Wie bei allen Dingen hat die Marke und das Markenversprechen einen Wert.
Okay.
Man sitzt da mit einem iPhone, da könnte man auch sagen, in der Zwischenzeit ist das iPhone das beste Phone, das es noch gibt. Ich glaube, da könnte man drüber diskutieren. Ja, also das Innovativste ist es schon lange nicht mehr und nichtsdestotrotz hat es den Markenwert, das es hat. Ja. Und bei Strom funktioniert das genauso. Die Leute schätzen es, eine Marke zu haben, die für was steht, die für sie da ist. Und das ist sehr stark unser Kommunikationsansatz. Also eine bolde Brand, ja, mit unserem pinken Oktopus vorne drauf, ja, die nahbar ist. Dahinter aber auch ein Brandversprechen zu haben, das wir einhalten. Also den besten Kundenservice im Energiemarkt zu bieten. Und das machen wir nicht nur in Großbritannien, sondern auch in den anderen Ländern, wo wir aktiv sind, unter anderem in Deutschland, können wir das in der Zwischenzeit belegen. Ja, wir haben sehr viele besten Trustpilot von allen Energieanbietern mit den meisten Bewertungen. Wir gewinnen jedes Jahr verschiedene Preise dafür. Aber insbesondere unsere Kunden und Kundinnen sind der Beleg dafür. Wenn du hier anrufst, bist du innerhalb von kürzester Zeit bei jemandem bei unserem Telefon, die dir helfen, unsere Energy Specialists. Die beantworten deine E-Mails für dich. Und das sind alles Menschen, die arbeiten bei uns, fest angestellt haben eine Technologieunterstützung, um dir wirklich zu helfen. Also nicht dieses klassische Beispiel, du rufst an, es geht eh schon keiner ran. Und dann, wenn du anrufst, stellst du fest, dass dein Problem leider eine andere Abteilung lösen muss. Du bist weiter verbunden, da geht dann niemand ran. Ende der Geschichte, ja. Darauf haben wir aufgebaut und gesagt, so, hey, das ist unser Fokus. Kundennahbar, erlebbar, Love Brand mit einem echten Proofpoint im Bereich Kundenzufriedenheit. Und wir haben gesehen, so in dieser Entwicklung, auch im deutschen Energiemarkt, das ist was Menschen wollen. Die freuen sich darauf, die lieben es, einen Anbieter zu haben, der nahbar ist. Insbesondere, kommen wir zurück zu deiner Eingangsfrage, in Krisenzeiten.
Okay, was sind denn die Fragen, die so Leute stellen? Ich glaube, ich habe noch nie bei einem Stromanbieter angerufen.
Das ist auch mal ganz ehrlich, ich höre ganz oft auch in Interviews sagen, das ist dann immer so ein Thema, so ja, aber Kundenservice beim Energieanbieter, das hat man doch nicht, braucht man doch nicht, der beste Kundenservice ist doch der, wo ich nie anrufen muss. Ja, das stimmt.
Okay, ja.
Bis zu dem Moment, wo du irgendwo anrufen musst und dann ist der beste Kundenservice schon der da ist. Ja. Was sind das für Themen? Alles Mögliche, das können im Rahmen des Umzugs sein. Also unser Energiemarkt in Deutschland ist extrem komplex. Der ist überbürokratisiert und technologisch teilweise veraltet. Das heißt, es kann auch schon mal zu Problemen kommen. So, und dann ist es doch auch gut, wenn ich jemanden habe, den ich anrufen kann. Ja, es kann sein, dass man dass man seinen Verbrauch anpassen will. Ja, weil man einen höheren oder einen geringeren hat. Kann ich das umständlich machen? Muss ich da irgendwie einen größeren Verwaltungsakt starten? Oder kann ich einfach mich online in meine App einwählen und direkt mit zwei Klicks meinen Verbrauch anpassen und damit im Monat ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr bezahlen? Kann ich bei Rechnungsfragen jemanden anrufen und ich habe jemanden am Telefon?
Okay, jetzt verstehe ich so langsam. Sehr gut. Wie viele Leute habt ihr bei euch hier in Deutschland?
Also insgesamt sind wir so ungefähr bei 900 bis 1000 Mitarbeitern. Ja. Genau, aber ein Großteil von denen sind tatsächlich unsere Energy Specialists, die diese Kundenfragen beantworten. Aber der andere Großteil sind tatsächlich unsere Installer draußen im Feld, weil wir installieren Wärmepumpen, wir installieren Smart Meter. Das machen wir auch alles mit eigenen Angestellten.
Okay.
Da kommt so ein bisschen die große Masse her.
Sehr gut. Das ist schon echt ein richtiges Fund, würde ich sagen. Wie macht ihr es im Marketing? Wie gewinnt ihr neue Kunden? Jetzt wahrscheinlich nicht nur über Check24, sondern ihr geht mit Versprechen raus. Wie kommuniziert ihr die? Was ist so die große Story?
Ja. Ganz unterschiedlich. Also genau, wir sind auch auf den Preisvergleichsseiten, aber wie gesagt, wir fokussieren uns tatsächlich eher, würde ich sagen, im Kern auf unseren Direktkanal, also Online-Marketing, Performance-Marketing. Wir haben ergänzend out of home und above the line Maßnahmen, die wir ab und zu fahren, ja, aber ich glaube, im Kern ist es wirklich dieses auch sehr iterativ, konstant agiles Anpassen im Marketing, ja, immer die richtige Ansprache finden. Was sind auch Themen? Also wir haben auch einen sehr guten Feedback Loop, eben weil wir unser Customer Service Team in-house haben, ja, weil wir teilweise sehr agil Woche zu Woche schauen, wie wir unsere Inhalte anpassen. Kriegen wir direkt das Feedback, hey, was bewegt die Menschen da draußen gerade? Was sind die Themen, die die haben? Ja, warum sind die zu uns gewechselt? Warum verlassen die uns vielleicht auch? Natürlich auch Leute, die wieder wegwechseln. Und darauf können wir dann passen wir teilweise on a weekly basis unser Messaging im Online-Marketing an, schauen, was gut performt und passen das hinten raus dann an. Ganz grob ist es tatsächlich wirklich das Thema. Ein Punkt ist, dass du sparen kannst. Ja. Mir geht es nicht darum, dass wir billig sind, so der Preis, sondern ganz dieses Thema, du kannst, das ist leider eine Wahrheit im Energiemarkt, du kannst eigentlich fast immer sparen, wenn du wechselst,
ja,
weil du ziemlich sicher in diesem Segment der Menschen bist, die zu viel zahlen für ihren Strom. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es einfach dieser Faktor Kundenzufriedenheit, mit dem wir arbeiten, wo wir mit den Testimonials unserer Kunden arbeiten und das funktioniert sehr gut. Und zieht die Leute an und signen sie dann ab.
Okay, also ihr habt dann wirkliche Kunden, die für euch sprechen?
Ja, also wir haben zum Beispiel, wie gesagt, Trustpilot oder so andere Plattformen, wo du halt siehst, diese Kundendings, das nehmen wir natürlich als Siegel. Wir nehmen die anderen Siegel, die wir gewonnen haben. Manchmal nehmen wir tatsächlich auch die Feedbacks, die Menschen eben auf solchen Plattformen lassen und nutzen die tatsächlich direkt in unseren Online-Ads. Ja.
Spannend. Und ihr seid jetzt in echt Windeseile auf 1 Million Kunden gelandet.
Genau.
Welche Kanäle haben da denn da am meisten zu beigetragen?
Ja. Also auf die 1 Million sind wir, glaube ich, so in den letzten 2 Jahren, vor zweieinhalb Jahren, waren wir so ungefähr bei 100.000 Kunden und Kundinnen. Und wir sind jetzt, also muss man dazu sagen, als wir dem gestartet sind in Deutschland, haben wir erstmal, es war mitten während Corona, da kam direkt die erste Energiekrise, die uns teilweise völlig ausgebremst hat. Und dann kam der Switch, wo wir gesagt haben, so, okay, jetzt können wir mal wieder richtig, jetzt ist die Energiekrise überstanden gewesen vor ein paar Jahren. Und jetzt sind wir in den letzten 2 Jahren, sind wir eben von den 100.000 auf die Millionen hochgewachsen. Also so in 2 Jahren ungefähr so ein 10x hingelegt. Hm. Es war sehr großes Sammelsurium. Also teilweise sind wir über die Preisvergleichsseiten gewachsen, teilweise sind wir dann sehr stark auch wieder geschiftet auf den Direct Channel. Wir sind sehr opportunitätsgetrieben. Ja, was wir zum Beispiel, ich kann sagen, manchmal ist klarer, was wir nicht machen. Ja, wir gehen nicht hin und machen ja, also definitiv keine jährliche, aber auch keine halbjährliche Marketing-Kampagnenplanung. Ja, wenn wir out of home machen, wenn wir mal eine TV-Kampagne machen, dann ist es teilweise innerhalb von einem Monat oder weniger, dass wir sagen, hey, hier ist eine Opportunity, hier gibt's ein Thema um das herum, können wir wahnsinnig gut unseren Ansatz platzieren und dann gehen wir raus und machen das. Das kann sein regional mit einer Out-of-Home-Kampagne, das irgendwie in der Presse kommt, dass irgendwie ein regionales Stadtwerk oder dass irgendwas vorgefallen ist. Teilweise gibt's da sehr viele schwarze Schafe und das poppt zum Glück auch ab und zu hoch. Dann gehen wir da zum Beispiel aktiv rein. Zuletzt hatten wir auch eine sehr erfolgreiche TV-Kampagne, wo wir gesagt hatten, das war zur, das ist schon ein bisschen länger her, aber zur Wahl damals, ja, wo wir dann halt gesagt haben, hey, Thema Wahl ist in aller Munde. Das ist, wenn wir hingehen und sagen, ist es nicht nur die Wahl nächsten Monat, oder ich weiß gar nicht genau vom Timing, wie es war, aber du kannst auch jederzeit deinen Energieanbieter wählen. Wusstest du das? Ja. Ja. Und diesen Spot zum Beispiel, also der lief national, auch sehr gut top platziert, haben wir innerhalb von 2 Wochen produziert. Also wir saßen hier zusammen und sagten, hey, eigentlich wäre jetzt eine gute Gelegenheit, hier argumentativ auch mit so einem Thema reinzugehen. Und 2 Wochen später war der Spot da. Wir haben halt irgendwie Mediabuchung gemacht, was noch so zu haben war in dem Zeitfenster. Und das war eine unserer erfolgreichsten Kampagnen.
Spannend. Aber budgetär ist dann schon der Fokus auf Performance-Marketing? Und ihr ergänzt RTL?
Genau, wir ergänzen RTL, ja. Da wo es sinnvoll ist, da wo Opportunities sind.
Okay. Wie stehst du auch im digital modernen Storytelling zum Thema Connected TV?
Ist interessant, ja. Haben wir auch genutzt teilweise, selektiv, also wenn wir eben auch so ein bisschen das Thema, wenn wir regional irgendwo unterwegs sind, dass wir dann hingehen und sagen, hey, da ist CTV auch ein guter Ansatz. Genau, das war bisher so das Hauptmedium, was wirklich gesagt, also so, weil oft zeigt sich, also deutschlandweit Kampagnen machen ist natürlich sehr teuer. Ja, klar. So. Und oft hat man eine sehr starke Regionalität, dass man sagt, in der Region ist irgendwas passiert und in der Region lässt sich irgendeine Kommunikation sehr gut aufbauen.
Ja.
Wir haben zum Beispiel auch in-house ein eigenes Team, das Direktvertrieb macht, der die Menschen zu Hause an der Haustür berät, dazu, wie sie Strom sparen können. Und wenn wir zum Beispiel sagen, hey, wir haben da das Team, ist da unterwegs, lass uns auch in der Region das machen, lass uns gucken, wie wir unterstützen können, dann ist das eine perfekte Ergänzung.
Perfekt. Und du hast eben was gesagt zu schwarzen Schafen in den Regionen. Was verbirgt sich denn dahinter? Das interessiert mich persönlich total.
Naja, also es ist ein bisschen so, wie ich schon gesagt habe, 1000 Energieanbieter und die Deutschen zahlen alle viel zu viel im europäischen Vergleich. Ja, nochmal, also nur zur Betonung, 11 Milliarden Euro jedes Jahr zahlen wir als Deutsche in Summe zu viel.
Ja, ich habe mir notiert, dass ich nachher mal reingucke bei mir.
Bitte mach das, ja. Und da kann man natürlich sehr stark Anbieter herauspicken, bei denen man sehr stark sieht, dass sie das machen. Vielleicht dazu ergänzend nochmal, und es geht so ein bisschen ins Marketing, diese Zahl, die ich dir genannt habe, die wissen wir erst seit kurzem und die wissen wir auch nur, weil wir uns vor einigen Monaten hingestellt haben oder vor einem Jahr und gesagt haben, es gibt keine Transparenz dazu.
Okay.
In anderen europäischen Ländern müssen Energieanbieter angeben, was sie für Neukundenpreise haben, was sie für Bestandskundenpreise machen.
Okay.
Und sie müssen auch angeben, was sie für Margen damit machen.
Mhm.
So, und damit kann dann sowas so wie eine vergleichsweise BNetzA oder sowas Institution kann sagen, ist der Energiemarkt fair oder nicht. In Deutschland haben wir das nicht. Hier kannst du machen, was du willst. Ja, du kannst von den Rentnerinnen Arbeitspreise verlangen, dass der Arzt kommt. Ja, Fun Fact, den teuersten, den ich bisher miterlebt habe, wo ich im Gespräch dabei war, war 75 Cent die Kilowattstunde, die Dame bezahlt hat.
Oh.
75 Cent die Kilowattstunde. Ja, aktuell in der Krise haben wir teilweise Neukundenpreise so um die 30 Cent die Kilowattstunde. Ja, und das hat die Dame seit Jahren bezahlt.
Ja, hoffen wir mal, dass sie nicht so oft das Licht anmacht.
Genau, wir sind hingegangen und gesagt, so, okay, lass uns doch mal eine Datenbasis schaffen. Wir haben über 2000 Preiserhöhungsschreiben gesammelt. Wir haben die Uni Aachen die auswerten lassen.
Okay.
Und die sind eben zu diesem Ergebnis gekommen. Also die haben jetzt wirklich wissenschaftlich belegt, 11 Milliarden Euro zu viel und dass auch Preiserhöhungen nichts mit dem Energiemarktpreis zu tun haben. So, und das ist jetzt so eine Basis auch ins Kommunikative. Jetzt kann ich anfangen, Storytelling zu machen. Ja, beziehungsweise jetzt können wir mal anfangen, über dieses Problem zu reden, das wir hier in Deutschland haben. Und ich hoffe, auch eine gewisse Empörung bei den Leuten auslöst.
Ja, okay, aber eigentlich ist ja Problemkommunikation ist das eine, aber ihr habt ja auch viel Positivkommunikation eigentlich, ne?
Genau, und das ist natürlich der Punkt, wo wir sagen, du, schau mal, bei uns, man kann das auch anders machen.
Ja.
Ja, so. Man kann auch als Energieanbieter funktionieren und verdienen, ohne dass man die Leute abzockt. Ja. Sind die Margen so riesig wie bei den anderen? Bei weitem nicht.
Ja.
So. Wir müssen schon auch schauen, also muss mal gucken, dass man dass man gut arbeitet. Aber es ist möglich. Ja. Insbesondere wenn wir, so wie wir, eine sehr gute Technologiebasis haben, ja, die sehr, sehr viele Synergien ermöglicht, kann ich auch mit dem herausragenden Cost to Serve arbeiten, ohne 30-40% Marge zu machen.
Ja, 40% Marge klingt interessant.
Mhm.
Wird jetzt, glaube ich, gerade im Zuge der Strompreisbremse drüber über ist das Übergewinne.
Ja, genau, Übergewinne. Auch bei den fossilen, da reden wir gerne drüber. Jetzt bei Benzin und sowas, wir müssten da gerade mal bei Energieanbietern schauen. Und das sage ich als Energieanbieter.
Ja. Kannst ja vielleicht morgen mal ein neues Ad raushauen.
Ja?
Wie steuerst du Media in-house oder habt ihr Agenturpartner? Wie macht ihr das bei euch?
Wir arbeiten komplett ohne Agenturen. Wir machen alles in-house. Alles ist vielleicht ein bisschen übertrieben.
Ja.
Aber wir versuchen, 80-90% in-house abzudecken. Auf der einen Seite haben wir gemerkt, die Brand, die wir haben, ist so speziell, die versteht fast niemand. Selbst Leute, die wir hiren, die zu uns kommen, brauchen meistens, also mindestens mal ein halbes Jahr und länger unsere Designer, bis sie wirklich verstehen, oder unser Marketing, bis sie wirklich verstehen, wie die Marke funktioniert. Grundsätzlich ist es so, dass wenn wir mal, das in den Anfangsphasen, als wir noch nicht ein Team hier hatten von der Größe, also wir haben alles ausgebaut, also als wir angefangen haben, waren wir 15 Leute oder sowas, ja, haben wir mit Agenturen gearbeitet und dann haben wir super schnell festgestellt, die finden die Brand mega, alle lieben die, alle wollen für uns, also alle, viele wollen für uns arbeiten. Und das Erste, was sie machen wollen, ist die Brand verändern.
Okay.
Und es anders gestalten und es weniger pink machen oder es ein bisschen mehr wie ein Energieanbieter in Deutschland aussehen zu lassen. Und das ist genau der falsche Weg.
Mhm.
Wir haben gemerkt, nur wir verstehen auch den Fokus, den wir auf Kunden legen müssen, eben wie visuell und inhaltlich wir zu kommunizieren haben. Also wir machen eigentlich alles in-house. Teilweise machen wir Media Buying mit Partnern oder so Sachen, die wir auch nicht zu regelmäßig machen.
Ja.
Aber gerade was Design, Kommunikation und sowas angeht, machen wir in-house. Ich lege teilweise selber auch immer noch Hand mit an. Also wir sind auch im Team, dass wir sagen, okay, wir schreiben jetzt diese Headline, wir schreiben das um. Ist ein sehr, teilweise sehr kollektiver Prozess.
Ach, spannend. Und bist du richtig noch tief im operativen Sumpf unterwegs?
Es geht teilweise, ja. Das hat sich ja schon verändert ein bisschen mein Aufgabenbereich. Aber ich habe natürlich, da komme ich her, da habe ich noch ein Fable für drin, da bin ich schon noch immer noch relativ stark involviert.
Ja.
Und, muss ich auch dazu sagen, Octopus ist eben eine Consumer-Brand. Ja, wir sehr stark, großer Teil ist eben das Branding, das wir haben. Drum passt es auch ganz gut, dass ich als Geschäftsführer da auch ein tieferes Verständnis für habe.
Ja, finde ich total gut. Wenn du genau beschreibst, worum es geht, dann kannst du auch am meisten helfen, intern auf jeden Fall. Wie hältst du es mit KPIs? Was guckst du dir montags morgens beim ersten Kaffee an? Und wie steuerst du auch die Marketinginvestitionen?
Wir haben eine relativ, auch da würde ich sagen, wir agieren generell ein bisschen wie ein Startup. Ja, und das ist, oder nicht ein bisschen, wir versuchen wirklich kontinuierlich wie ein Startup zu agieren. Selbst in der Größe, die wir hier in Deutschland haben, aber insbesondere die wir international haben, auch sehr stark getrieben von den Kollegen und von unserem Leadership aus UK. Das heißt, auch da nicht zu viel Standardisierung, nicht zu viel Fokus auf dieses Reporting-Thema von früh bis spät, sondern wir haben einige klare KPIs. Ich meine, natürlich sind es so die klassischen Sachen, was ist so ein CPA, den wir haben, ja, was ist so ein bisschen der Traffic, den wir sehen. Und dann ist es halt sehr stark so ein Blick und auch ein Gefühl, einfach für den Funnel zu entwickeln. Ja. Wir machen das im Endeffekt so, dass wir sagen, Week on Week schauen wir uns, also Montagmorgen genau, sind das solche KPIs, die wir anschauen, die wir draufschauen, aber vor allem auch, was ist eben im Markt los, was wird kommuniziert in der Presse, in der Politik, was hören wir von unseren Kunden, wie hat das Entscheidungen zu beeinflussen nach vorne weg, was passiert am Markt, das sind die Energiepreise natürlich auch. Und das kann aber auch bedeuten, und ich glaube, das ist auch substanziell anders wie andere Unternehmen, wie wir Marketing machen, ist manchmal sehr stark Stop and Go. So, natürlich haben wir Jahresziele so grob budgetiert, aber wir sagen immer so, wir machen unser Jahresbudget und wenn wir dann ungefähr wissen, was wir machen wollen, dann nehmen wir das am besten und legen es in die Schublade und dann schauen wir Tag zu Tag, was geht.
Ja.
Und das heißt teilweise auch, dass wir wochenweise schauen und sagen, okay, CPAs sind einfach zu hoch oder die Energiepreise sind gerade so teuer, dass wir gar ganz schwer wirklich ein faires Angebot machen können.
Ja.
Dann ziehen wir uns auch immer ein bisschen zurück. So. Und dann merken wir, dass wir Phasen haben, wo wir sehen, okay, jetzt sind wir sind sehr schnell und agil, was Pricing angeht. Wir sind sehr schnell und agil da drin, irgendeine Kampagne rauszustellen. Und dann sagen wir, okay, jetzt läuft's. Mhm. Dann pushen wir einfach mehr. Und dann schauen wir, zwei Wochen später kann es wieder sein, dass wir sagen, okay, wir ziehen uns wieder sehr stark zurück, wir reduzieren die Budgets und warten ab.
Okay, und KPIs guckst du dir auf Kanalebene an oder habt ihr Attributionsmodelle, wo ihr den kompletten Funnel versucht zu verstehen?
Wir schauen uns das ein bisschen auf Kanalebene an, ja.
Okay, super. Total spannend. Ich finde, Agilität ist eins der, ja, ich glaube, der Begriff ist total überstrapaziert, aber Geschwindigkeit und Go-to-Market. Time to Market ist super essentiell, wenn du auch erfolgreich sein willst. Gerade was du gesagt hast, wenn es zu teuer wird, dann schnell abschalten.
Ja,
lieber das Geld sparen für schlechte Zeiten oder für gute Zeiten und dann wieder voll angreifen. Finde ich total schlauen Move.
Und das hat ja auch so ein Thema mit diesen KPIs. Also von der bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig, weil Ziele ist ja immer so ein bisschen die Frage, so, oh, wir wollen x-tausend Signups diese Woche oder was auch immer machen, was die Zielsetzung ist. Und in normalen Unternehmen hast du ja meistens diesen Ansatz so, oh, ich habe meine Ziele nicht erreicht. Ja, so Ende der Woche, shit, wir müssen jetzt mal richtig pushen. Ja,
ja.
Viele Energieanbieter machen das zum Ende vom Jahr. So, die haben große Energiemassen gekauft und dann stellen sie fest, Mist, uns fehlt das Volumen ist da an Strom, jetzt müssen wir das mit Kunden füllen. Dann gehen die los mit ihren Field Sales Teams und knüppeln, was geht raus. Ja, riesige Boni, riesige Preisreduktionen und so weiter, nur damit die Kunden reinkommen.
Okay.
So, und das ist auch was man hier lernen muss, wenn man zu uns kommt und Marketing macht, das ist wirklich dieses Opportunitätsgetriebene, dieses Agile eben.
Ja.
Es ist völlig okay, es gibt keine Tages- und Wochenziele. Ja, es gibt immer diese Frage, ist es gerade sinnvoll? Und wenn es sinnvoll ist, can we do more?
Ja, super. Ich würde ganz gerne ein bisschen genauer verstehen, was eure Tech Abteilung beisteuert, also das Kraken-Tool, was du eben erzählt hast.
Ja.
Worum geht es da konkret?
Also es ist ganz interessant, so ein bisschen in der Entstehungsgeschichte von Octopus, das ist so, eigentlich sind wir, also wir sehen uns als Technologieunternehmen und das ist aus dem Grund, unsere Founders kommen insbesondere aus dem Tech-Business und das Erste, was wir entwickelt haben, war tatsächlich eine Technologieplattform für Energieanbieter.
Mhm.
Die wollten die Kollegen damals an andere britische Anbieter vertreiben, lizenzieren. Und die haben denen dann aber allen gesagt, so, hey, come on guys, ja, so, wir sind riesige Energieanbieter, ihr habt das Ding gefühlt letzte Woche entwickelt, können wir ja nicht wissen, ob das funktioniert. Und der Ansatz war dann hinzugehen und zu sagen, hey, wir brauchen einen Demokunden, einen echten Energieanbieter, der auf dem System funktioniert und die bessere Leistung und die Synergies beweist.
Okay.
Und das war die Geburtsstunde von Octopus Energy. Immer mit dem Plan zu sagen, so, wenn wir mal so 10.000 Kunden drauf haben, dann können wir beweisen, dass das besser funktioniert und dann gehen wir wieder zurück und lizenzieren erfolgreich. Die Plattform war so gut und Octopus Energy Ansatz war so gut, dass, wie schon gesagt, jetzt der größte Energieanbieter des Landes, ja, lizenzieren funktioniert seitdem auch sehr gut.
Okay.
Aber das ist so ein bisschen der Ansatz war weg von dem klassischen der klassischen Systemlandschaft von vielen Energieanbietern. Das Problem, das die meisten haben, ist Legacy-Systeme, die uralt sind, die teilweise aus 10, 15, 20 unterschiedlichen Systemen, die nach und nach ineinander gewachsen sind, bestehen und dadurch halt extrem limitieren. Wahnsinnig viele Dependencies. Das klassische Beispiel auch beim Support, kann ich nicht bearbeiten, weil habe ich keinen Zugang zu, muss ich sie in die andere Abteilung verweisen und so weiter. Aber auch ein Riesenproblem, wenn wir im Bereich wirklich dynamische, flexible Stromtarife gehen. Die Zukunft des Energiemarktes ist eben anders als die Vergangenheit. Und ganz viele Energieanbieter, insbesondere auch in Deutschland, haben ein Riesenproblem, auf ihren Systemen flexible Stromtarife abzubilden. Das geht so weit, dass wir hatten das jetzt 2025, zu Beginn 2025 war es ja verpflichtend, dass jeder Energieanbieter in Deutschland flexible oder dynamische Stromtarife anbietet.
Okay.
Das machen auch alle. Aber ich würde jetzt mal die Challenge aussprechen bei dem dir beliebigen lokalen Stadtwerk. Und auch da gibt es Ausnahmen, aber die meisten, du wirst den nicht finden. Du wirst den irgendwo auf Seite 34 finden, versteckt. Oder wenn du den haben, in den Shop gehst und nachfragst, haben wir sogar selber mal gemacht, einfach nur aus Tests, und dann nachfragst, dann wird dir sehr stark abgeraten. Warum? Weil die den die können den anbieten, aber der ist technisch eigentlich nicht möglich. Also die Abrechnung, nichts dahinter funktioniert.
Aber Sie raten nicht ab, weil technisch möglich ist, sondern weil er wahrscheinlich dann total nachteilig ist für meinen persönlichen Stromkonsum.
Ja, und weil sie es einfach nicht abbilden können. Es ist viel zu komplex, viertelstündlich abzurechnen. Mhm. Ja. So, und das war auch ein Punkt, warum wir Kraken entwickelt haben, weil die unsere Founder schon gesehen haben, wo der Energiemarkt der Zukunft liegen wird. Und zu sagen, da braucht es eine performante Plattform, die nicht nur sehr guten Kundenservice und Energieeinkauf und Billing und alles gut macht, sondern insbesondere hat die Flexibilität über dieses System erlaubt. Ja. Und das ist so ein bisschen, das ist Kraken, das wurde entwickelt, das hat Octopus in den Ländern sehr erfolgreich gemacht und uns auch dieses schnelle Wachstum erlaubt, insbesondere auch rein in diesen neuen Energiesparten. Und es war jetzt eben so erfolgreich, nicht nur, dass wir es lizenziert haben, sondern dass Kraken jetzt komplett sich als Unternehmen rausgelöst hat, also so ein Demerger und jetzt eigenständig am Markt agiert.
Okay. Und wer ist denn interessehalber der größte Energieanbieter im Land? Ist das E.ON?
In Deutschland ist es E.ON, ja.
Okay, interessant, ja. Hattest du eben so verklausuliert drüber gesprochen, deshalb frage ich nochmal nach. dann hast du in der Presse auch öfter mal über das Thema so sehr hakeligen Smart Meter Rollout gesprochen. Also bei mir hat es, glaube ich, 6 Monate gedauert, weil dann war der einmal krank, dann wurde es nochmal verschoben, dann irgendwann kam der, das war, glaube ich, der Akt des Einbaus, ein halbes Stündchen gedauert. Ja. Aber es scheinen die Kapazitäten nicht so üppig zu sein.
Also ich will schon was sagen, du hast gesagt, eine halbe Stunde, würde ich sagen, gut, du hast richtig viel Glück, ja. Ich kenne Menschen da draußen, die bei ihrem örtlichen grundverantwortlichen Messstellenbetreiber angefragt haben und denen wurde, das war das Letzte, was ich gehört habe, 2032 genannt als nächster Einbau.
6 Monate hat es gedauert, die Stadt hatte so langsam angefangen, das Ganze auszutauschen, ja.
Also das ist schon mal sehr vorbildlich. Ja, wir haben in Deutschland 860 grundzuständige Messstellenbetreiber, also die Zähler betreiben. Wir haben, glaube ich, immer noch, ich weiß nicht, ob es jetzt geändert hat, ich kenne die aktuellen Zahlen nicht, aber bis vor kurzem hatten wir 200, die noch nicht ein einziges Smart Meter verbaut haben.
Okay.
Also das heißt, es gibt sehr viele Regionen in Deutschland, wo es einfach noch überhaupt keine Smart Meter gibt. Ja, es gibt zum Glück jetzt wettbewerbliche Messstellenbetreiber, also jemand wie Octopus, sondern viele andere am Markt, die das eben als wettbewerbliche Anbieter machen. Insbesondere, wenn du bei uns sagst, hey, ich möchte einen innovativen Ladestromtarif, der mich fast nichts mehr kostet, um ein Elektroauto zu laden, brauche ich aber einen intelligenten Stromzähler, bauen wir dir ein, kostenlos, kannst du dann nutzen.
Okay.
Das Problem, das wir in Deutschland haben, ist, wir sind Schlusslicht beim Smart Meter Rollout in Europa. Wir haben jetzt irgendwo zwischen 3-5%, je nachdem, was die aktuellste Zählung ist, von Abdeckung im Markt. Alle unsere Nachbarn sind eigentlich fertig. Bei 100% oder 99-95%. Weil die vor vielen Jahren damit schon angefangen haben, viel einfachere oder sagen wir mal weniger komplexe Lösungen gewählt haben, die man schneller skalieren kann. Die sind teilweise jetzt so weit, dass sie schon in der zweiten Generation des Rollouts sind. Also sagen so, okay, jetzt kommt mal eine neue Generation von Geräten, die ausgerollt wird. Und wir sitzen hier in Deutschland eigentlich fast immer noch am Tisch und diskutieren darüber, ob wir das komplexe, teure, überbürokratische System, das wir uns überlegt haben, nicht noch ein bisschen komplizierter machen können, weil irgendjemand noch mal ein Bedenken hat, was man vielleicht auch noch mal hinzufügen könnte. Das ist so ein bisschen die Situation, vor der wir in Deutschland stehen. Führt dazu, dass wir eben schlusslich nicht nur beim Rollout sind, sondern auch bei der Digitalisierung unseres Stromnetzes. Was macht ein Smart Meter? Ein relativ einfaches Gerät, das wird sehr aufgebauscht, aber im Endeffekt ist es ein ganz normaler Stromzähler, der mir viertelstündig sagen soll, wie viel Strom verbraucht wird an der Messstelle. Und das meldet er an den Markt, an den Energieanbieter, an das Gesamtsystem. Mhm. Und damit ist man plötzlich nicht mehr blind im Energiesystem, sondern man weiß, wie viel Strom wird, insbesondere auch wo, wann verbraucht. Ich kann anfangen, Menschen anzureizen, zu anderen Zeiten zu verbrauchen, mehr oder weniger. Und damit habe ich dann plötzlich eine Lösung dazu, dass ich sage, ich habe vielleicht besonders viel erneuerbaren Strom. Sehr viel Wind. Heute ist es ein bisschen windig. Sehr viel Solar, weil es extrem sonnig ist. Ich muss nicht hingehen und eine Windanlage oder ein Solarfeld abschalten, das Milliarden kostet, sondern ich kann Verbraucher anreizen, entweder indem ich sage, hey, wenn ihr jetzt Strom verbraucht, kostet ihr nichts. Oder weil ich hingehe und alle Assets, die ich steuere, sei es eine Batteriespeicher, eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto, aktiv nutze, um diesen Strom aus dem System zu ziehen. Und dann in Phasen, wo ich nicht so viel habe, kann ich entweder sagen, hey, den Verbrauch, wer es jetzt schafft, den Verbrauch zu reduzieren, wird dafür entlohnt. Beziehungsweise ich gehe hin und nutze diesen Strom, der eingespeichert ist und gebe den ans System zurück. Wenn ich aber nicht weiß, wer wie viel Strom wann und wo verbraucht, keine Ahnung, kann ich nichts machen. Muss ich ein Gaskraftwerk hochfahren. Oder noch eins.
Ja, Gaskraftwerk, richtiges Stichwort auf jeden Fall. Aber sag mal nochmal zum Strom. Was sollte ich als Privatnutzer tun? Also ich habe jetzt verstanden, ich gucke nochmal auf meinen Strompreis und den Grundpreis und mache mal einen Vergleich. Besser einmal im Jahr. Was kann ich noch alles machen, um modern zu sein und auch vielleicht ein bisschen Geld zu sparen? Ja.
Also genau, der eine Punkt ist, genau, mach mal den Vergleich, schau mal drauf, aber guck vor allem nicht nur, wer ist der Billigste, sondern schau auf eben, ich würde natürlich jetzt Trustpilot empfehlen, aber schau auf irgendwelche Plattformen, wo du Reviews über den Anbieter findest, was sagen andere Verbraucher dazu. Mhm. Ja. Gerade in so Situationen, in die wir uns jetzt bewegen, wir haben das in der letzten Energiekrise gesehen, wo reihenweise die Menschen, die bei den Billiganbietern waren, einfach runtergekickt worden sind. Die fallen dann auf den Grundversorger. Der Grundversorger kostet mindestens mal doppelt und dreifach so viel. Ja. Und dann hat man auch ein Problem, einen neuen Anbieter zu finden in Zeiten von Krisen, weil dann kosten alle plötzlich viel. Also wir kennen die Mechanik. Also von daher, wenn man schaut, man kann ziemlich sicher Stromkosten sparen, wenn man wechselt. Aber wenn man wechselt, sollte man gucken, dass man zu einem Anbieter geht, dem man vertrauen kann, wo man das Gefühl hat, dass andere Verbraucher und Verbraucherinnen schon mal gute Signale gesendet haben. Das ist schon mal die eine Seite. So, jetzt ist die andere Seite, ist die natürlich, wie kommen wir in diese elektrifizierte Zukunft? Ja, das kommt ein bisschen drauf an, in welcher Situation du dich befindest. Lebst du, was ist das Umfeld, in dem du lebst? Ja, hast du ein Eigenheim? Kannst du dich überhaupt elektrifizieren in dem Ausmaß? Also bist du in der Lage, eine Wärmepumpe, Batteriespeicher oder ein Elektroauto zu kaufen oder eine PV-Anlage? Ja, hast du das nötige Kleingeld dafür? Da gibt es schon sehr viele Produkte rund um so ein bisschen Early Adopter. Aber zunehmend werden wir sehen, dass das auch zu den kleinen Verbrauchern geht. Ja. Wir sehen das mit Balkonkraftwerken. Wir werden dieses Jahr, glaube ich, das erste Jahr haben, wo wir sehr starke Adaption von Kleinstbatteriespeichern auch in Mietshäusern sehen werden. Die Preise von Batteriespeichern sind in den letzten 10, 15 Jahren um 90-95% gefallen. Die kommen an einen Punkt, wo man sich für ein paar hundert Euro so ein bierkastengroßes Ding in die Wohnung stellt und dann habe ich da auch einen Batteriespeicher. So, also da wird eine Entwicklung stattfinden und gerade da ist es eben sinnvoll, auch mal einen Blick drauf zu haben, wie ist die Entwicklung und sind es Produkte, die auch für mich interessant sind als Verbraucher und Verbraucherin. Genau.
Ja, aufregend. Also viel zu tun fürs Land. Wir müssen dringend aufholen. Deutschland ist wie so häufig sehr kompliziert und ist noch viel möglich. Sicher nicht nur aus ökologischen Gesichtspunkten, sondern natürlich auch für die Verbraucher, die vielleicht nochmal das ein oder andere sparen können. Denn ihr geht ja auch mit dem Thema Zero Bills, glaube ich, raus.
Genau.
Das heißt, wenn ich schaffe, in negativen Stromzeiten Strom zu verbrauchen, dann muss ich mehr oder weniger nichts bezahlen, weil der Verbrauch belohnt wird.
Genau, wir haben sehr viele Produkte, die so ein bisschen in diese Richtung gehen. Ja, ich sag mal zwei Beispiele, ein bisschen zwei Extreme. Eine Sache ist, und wir können das alles auch in Deutschland anbieten. Hier ist immer so das Thema, gibt's genug von den intelligenten Stromzählern. Aber Produkte, die wir zum Beispiel haben, also gerade in Großbritannien, wo wir sehr viele Smart Meter haben, da haben wir Produkte, wo in Zeiten, wo besonders viel Erneuerbare im Netz ist, kriegen unsere Kunden und Kundinnen eine Nachricht. Und da heißt, für die nächsten 4 Stunden kostet der Strom 0 €.
Okay.
So. Und dann gehen die hin und die backen und die waschen und die machen sonst sowas.
Ja.
So. Wir haben das in Deutschland auch. Wir koppeln das dann an Erzeugung. Wir haben den Fanclub in Deutschland, wo man sagt, ich habe ein lokales Windrad. Die Gemeinde, die da außen drum lebt, die kriegt teilweise per WhatsApp oder halt auch in so einer App die Info, wenn viel Wind bläst und es gut arbeitet, dann spare ich 20% von meinen Stromkosten. Und wenn sehr viel bläst, spare ich 50%. Und da agieren die Leute auch so, wenn die sagen, hey, ich zahle nur die Hälfte für den Strom, jetzt nutze ich so viel Strom, wie ich kann.
Ja.
Also es gibt's heute schon, da haben wir schon 3 Stück von denen in Deutschland, von diesen Fanclubs.
Okay.
Und das sind auch, wie gesagt, Leute einfach nur in ihrer kleinen Wohnung, die können da mitmachen. Ja. Wie gesagt, Smart Meter ist leider Pflicht dafür, ja. Darum wünschen wir uns auch mehr davon in Deutschland. So, auf der anderen Seite des Spektrums hast du sowas wie ein Zero Bills Home. Das sind Häuser, wo eine PV-Anlage verbaut ist, eine Batteriespeicher, eine Wärmepumpe, Smart Meter auch. Und dann gehen wir hin mit unserer Technologieplattform und optimieren den Stromverbrauch in diesem Haus. Erzeugung gegen Verbrauch, Einspeicherung, Einspeisung, Zukauf. Und das machen wir so geschickt, dass wir den Menschen, die da wohnen, garantieren können, dass sie die nächsten 6 Jahre lang 0 € Stromkosten haben. Und das nicht nur an jedem sonnigen Mittag oder 3-mal in der Woche, sondern jeden Tag für die nächsten 6 Jahre garantiert.
Okay.
So sieht die Zukunft der Erneuerbaren aus.
Vielleicht müssen wir nachher nochmal sprechen.
Das können wir gerne mal machen.
Ja. Sehr gut.
Und auch da nochmal, das ist kein Marketing-Blabla und so White-Paper-Talk und wir können dann mal in 4 Jahren, ja. Wir haben schon 100 von denen in Deutschland gebaut, beziehungsweise sind im Betrieb und sind am Netz.
Spannend. Was ist denn dein Kundenziel jetzt für die nächsten Jahre? Das exponentielle Wachstum, kriegt ihr das hin, das weiter zu skalieren?
Das ist mein Ziel, ja. So, unser erklärtes Ziel ist es, so ein bisschen, natürlich hat man mein Beispiel von unserer Mutter in Großbritannien, innerhalb von 8 Jahren zum größten Energieanbieter. Das ist noch ein Weg to go, ja, so, aber man sollte nicht für seine Aufgaben, für großen Aufgaben zurückschrecken. Also auch da, ich will der oder einer der größten Energieanbieter werden in den nächsten Jahren. Ich glaube, die Frage ist weiterhin mit dem agilen Ansatz, ich kann da schlecht ein Jahresziel raushauen, ja, so, aber zu sagen, hey, wir wollen dieses Wachstum aufrechterhalten. Immer dann, wenn es geht, werden wir sehr agil wachsen und wenn es nicht so sinnvoll ist, dann nicht. Aber wir sind auf jeden Fall nicht fertig hier mit dem Wachstum.
Was würdest du dir von der Politik wünschen aktuell? Denn mit dem Wechsel von Habeck auf die neue Wirtschaftsministerin Reiche hat man so ein bisschen das Gefühl, dass Gaskraftwerke und so fossile Energieträger wieder so ein bisschen in Mode kommen. Ist jetzt wahrscheinlich was du dir auch anders wünschen würdest.
Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, jetzt müssen wir mal fair sein und sagen, auf der einen Seite ist es so, wir werden nicht ohne weitere Gaskraftwerke auskommen. Ja? Und ich glaube, man kann pauschal auch sagen, ein modernes Gaskraftwerk ist definitiv einem alten Kohlekraftwerk vorzuziehen. Mhm. Sowohl an Energy Output als definitiv CO2 Output. So. Wo wir aber wahnsinnig vorsichtig sein müssen, ist, dass wir nur einen leichten Upgrade der fossilen Realität tätigen und uns nicht in die erneuerbare Zukunft bewegen. Und nochmal zurück zu dem, was ich anfangs gesagt habe. Wir befinden uns mitten in einem Systemwandel. Wir haben eine alte, abfallende Ordnung, wie wir Strom produziert haben, wie wir Energie gemanagt haben, hin zu einer neuen. Weg von wenigen zentralen Energieerzeugern und quasi Standard, in Anführungsstrichen dummen Verbräuchen, hin zu einer Komplexität, wo ich eine Vielzahl dezentraler Energieerzeuger habe und auf der anderen Seite eine erhöhte, flexiblen Verbrauch und Elektrifizierung bei den Verbrauchern sehen werde, dieses System gilt es zu managen. Und die passen nicht zusammen. Ja. Wir werden ganz viele Elektroautos sehen. Wir werden sehr viele Wärmepumpen sehen. Warum? Weil es einfach die beste Art zu heizen ist. So. In der Vergangenheit, und das ist nicht eine Wertung im Sinne von, was ist gut und was ist besser, sondern was ist die Weiterentwicklung von Heizen allein. Ja, die Diskussion um die Wärmepumpe ist immer sehr emotional aufgeladen.
Ja.
Aber wenn ich hingucke und sage, naja, wie sieht denn die Historie des Wärmen der Menschen aus? Irgendwann saßen wir da und haben gefroren. Ja, dann hat einer Feuer entwickelt und wir saßen am Holzfeuer. Dann hat irgendjemand festgestellt, hey, wenn ich Kohle verbrenne, da habe ich eine viel bessere Energiequelle. Dann ist jemand drauf gekommen, dass Koks besser ist. Dann ist jemand drauf gekommen, dass Öl besser ist. Dann ist jemand drauf gekommen, dass Gas viel besser ist. Und jedes Mal hatte ich einen Schritt, der war bessere Energieeffizienz und weniger CO2. Und jetzt ist der nächste Schritt eben weg von was Fossilem hin zu einer Elektrifizierung. Die Wärmepumpe ist viel effizienter und hat noch weniger CO2-Ausstoß. Keine Ahnung, was die nächste Art des Heizens sein wird. Ich bin sehr gespannt, ja. Aber das ist so eine Entwicklung. Dasselbe sehen wir bei Elektroautos und so weiter. Elektrifizierung ist einfach der nächste Schritt, wie wir Energie gewinnen und nutzen. Wenn wir uns aber dagegen stellen, dann werden wir zur Blockade der Entwicklung, der Veränderung. Energiewende ist nicht getrieben durch Politik. Ja. Energiewende ist enabled durch Politik. Es sind die Verbraucher und Verbraucherinnen, die weltweit hunderte Milliarden ausgeben für Elektroautos, PV-Anlagen, Charger, Wärmepumpen, Batteriespeicher und so weiter. Ihren eigenen Cash für diese Technologien ausgeben.
Ja.
Ob da jetzt Förderungen da sind oder nicht, die machen manchmal kleine Indentations, aber die Spendings sind da. Und die Adaptionsraten in all diesen Low-Carbon-Techs ist exponentiell weltweit. Und nicht nur das, jedes Jahr haben wir uns verschätzt, wie stark das Wachstum ist. Jedes Jahr sind die Annahmen darüber, wie stark die Elektroautoquote steigen wird, zu wenig gewesen. Wir korrigieren nach, stellen im Jahr drauf wieder, ist noch stärker gestiegen.
Ja.
Das Problem mit exponentiellem Wachstum ist aber, sehr lange passiert nichts.
Genau.
Und es wirkt dann auch so, wenn man drauf schaut, tut sich ja nichts, so sind die ganzen Elektroautos. Bis zu dem einen Tag, wo man sich nicht mehr umdrehen kann und dann sind die alle die Dinger da. Was ist darin das Problem? Ein fossiles Energiesystem bricht gnadenlos zusammen unter dieser Elektrifizierung. Mhm. Allein ein Elektroauto verdoppelt den Energieverbrauch eines Hauses, eines Einfamilienhauses.
Ja.
Und zwar extrem punktuell auch noch, also nicht schön über den Tag verteilt. Eins ist okay, zwei sind okay. Hunderte plötzlich zusätzlich zwingen Energiesysteme in die Knie.
Ja.
So viele Gaskraftwerke können wir gar nicht bauen. So viele Kilometer an zusätzlichen Energienetzen können wir gar nicht investieren. Also das können wir schon machen, aber das wird, und da gibt es mehrere Studien, mehrere hundert Milliarden Euro mehr kosten.
Mhm.
Als wenn wir in die Flexibilisierung gehen, wenn wir sagen, wie schaffen wir das zu balancieren, wenn ich hier zu viel Energie habe oder zu wenig und da den Verbraucher auf der anderen Seite. Und da sehe ich ein großes Problem drin, dass wenn wir unsere Augen davor verschließen und sagen, hey, so wie es die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte funktioniert hat, war super, wir bauen einfach mehr von diesen Gaskraftwerken, laufen wir in eine Falle, die uns entweder dazu zwingt, dass wir Verbrauchern vorschreiben dürfen, ihr dürft euch nicht elektrifizieren. Ist noch nie so gut gegangen, den Leuten vorzuschreiben, was sie kaufen dürfen und was sie nicht kaufen dürfen. Oder wir werden halt eben feststellen, das System kann das nicht abdecken. Oder wir werden, wie es sehr gerne aufbeschworen wird, eben zum Industriemuseum Deutschland, weil alle um uns herum werden das nämlich tun.
Wahnsinn. Ich glaube, ich habe noch nie so emotional über Strom gesprochen. Finde aber toll, dass du netto positiv in die Zukunft blickst und es gibt viel zu tun. Bevor wir rausgehen, würde ich von dir gerne nochmal deine drei Streaming-Tipps.
Streaming-Tipps, ja. Streaming ist ja auch immer spannend, da wird ja auch immer diskutiert, ist das ein, wie viel mehr Stromverbrauch ist durch Streaming jetzt da, wenn ich mir eine DVD anschaue.
Definitiv.
Ja. Das ist eine schwierige Frage, weil ich komme wirklich nicht zu viel neben meinem Job, bin ich auch noch Vater von zwei kleinen Kindern. Ich glaube, was habe ich denn zuletzt gesehen, was ich sehr gut fand? Ich muss denn so ein bisschen guilty pleasure, wenn ich mir was anschaue, dann ist es selten was mit wahnsinnig viel Tiefe, weil ich ein bisschen abschalten muss. Ich war extrem positiv von K-Pop Demon Hunter überrascht. Ja, also definitiv sehr viel Spaß, das anzuschauen. Das war noch gut. Endor, die Star Wars Serie, die hat ein bisschen mehr Tiefgang.
Ja.
Und sonst, was ich viel höre, ich bin eher mehr so ein Hörbuchtyp, weil das kriege ich halt noch am besten dazwischen. Weil sonst gucke ich viel YouTube-Sachen. Da ist so kurz gesagt oder sowas gut, wo man so ein bisschen was lernt. Genau, was habe ich letztens? Ein sehr gutes Hörbuch, was mich extrem überrascht hat, war Dungeon Crawler Karl.
Okay.
Muss man mal gucken, ist so ein bisschen so ein Fantasy-Buch, ist sehr spannend. Ich habe es angefangen und gedacht, das ist so ein silly, light-hearted Fun, ist es auch. Und ich war komplett überrascht von der Tiefe und der Qualität dieses Schriftstellers. Ja, bin jetzt im vierten Buch im Hörbuch, also I'm pretty hooked.
Ja. Sehr gut. Bastian, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Und
sehr gerne.
Daumen sind gedrückt für die nächste Million Kunden.
Vielen lieben Dank.
Du willst mehr in die Digital-Marketing-Welt von morgen eintauchen? Dann abonniere unseren Podcast oder besuche www.isam.com. Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.